Kann ich durch Ernährung mein Cholesterin signifikant senken und habe ich dadurch ein niedrigeres Risiko für Herzinfarkt? Wie ist es speziell bei meiner Frau? Da haben wir sogar einen Gentest gemacht. Zweitens, dieses Armband sagt, ich bin 29, irgendwas Jahre alt. Das schmeichelt mir sehr. In Wirklichkeit bin ich 40. Ist das aussagekräftig und wie verwende ich das? Und drittens, wie gehe ich damit um, dass ich abends leider immer zu viel esse? Los geht's, Markus Longevity Tagebuch Folge 5. Es ist wieder Zeit für ein Update. Ich will euch mitnehmen auf eine Reise. Ich bin einer der Mitgründer von Long Game. Ich bin hier nicht der Arzt im Bunde, aber der, der vieles selber macht und euch kurz kommentieren will in kurzen Videos, was immer so alles los ist. Eine Sache, die eben los war und los ist, ist die Beschäftigung von meiner Frau und mir mit dem Thema Cholesterin. Warum? Weil wir logischerweise keinen Herzinfarkt bekommen wollen. Ich habe da ja auch eine Vorbelastung durch ein erhöhtes LPA. Ihr kennt das, ne? Bei mir, wir stellen uns das wieder vor, als eine Autobahn, da fahren die ganzen Autos rum. Meine Autos haben wie so Haken dran in den Blutbahnen. Die bleiben leichter am Straßenrand hängen und verstopfen deshalb meine Arterien. Ich kann schneller einen Herzinfarkt bekommen. So, das heißt, ich brauche sowieso mal ein sehr niedriges Cholesterin. Für mich also auch wichtig. Jetzt haben wir bei meiner Frau noch rausgefunden, dass sie ein ApoE4 hat, ein ApoE2-4. Ich werde es gleich im Detail erklären. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun. So, aber erstmal die Frage, grundsätzlich kann Ernährung Cholesterin senken? Und ja, das kann die Ernährung, aber wahrscheinlich viel weniger, als ihr denkt. Und das ist in der Denke, sagen wir mal von meiner Mama, na, da ist immer noch das böse Cholesterin. Und da dürfen wir auf gar keinen Fall Eier essen. Das ist mittlerweile komplett widerlegt. Darum geht's nicht. Gesättigte Fette, also fettes Fleisch, Butter, Panade und so, ne? Das ist richtig schlecht. Das weiß man. Eier nicht, bloß weil da Cholesterin drin ist, treibt es nicht unser Cholesterin. Ne? Also Eier zur Seite, die sind auch gut, weil die haben viele Proteine. Und diese ungesunden Fette durch gesunde Fette ersetzen, das ist auf jeden Fall etwas, was hilft, das Cholesterin zu senken. Aber, und das ist ganz wichtig, speziell auch in meinem Fall, wo ja schon Verkalkungen in meinem Herz sind und ich echt kein so hohes Cholesterin haben will, es reicht nicht. Es reicht hinten und vorne nicht. Ich lese vor. Realistisch senkt eine gute Umstellung das ApoB um etwa 6-15%. Das kommt hier aus der Get Ready-Studie, verlinken wir euch. Ja. Selbst die aggressiveste Ernährungsstrategie kommt auf etwa 17% Senkung bei LDL und rund 15% bei ApoB. Ne? Wir messen immer die Gesamtpartikel, das ist das ApoB, das ist eigentlich unser Cholesterin, was wir messen wollen. Das kann ich um 15% runterbringen. Ich gebe euch meine Range. Also wenn man da im Bereich 80, 90, 100 ist, was viele auch von unserem Teilnehmer sind, nicht. Das ist ein Wert, meine Frau ist da auch, das ist zu hoch, das muss unter 50. Unter 50, wenn man da oben ist, nur mit Ernährung, wird also schwer, ja, kann jeder die Prozente sich abziehen. Und ich selber will zwischen 30 und 40 sein. Ich kam mit Ernährung auf ungefähr 50, was schon gut ist, also ich habe dann wiederum positiv eine Veranlagung, wahrscheinlich eher niedriges Cholesterin zu haben, was erstmal gut ist, aber ich muss noch niedriger, das geht auch mit Ernährung nicht, deswegen nehme ich ja Statine, wie hier schon oft kommentiert. Und das eben hier, ja, im Vergleich, Statine senken ApoB in randomisierten Studien um etwa 19-42%, 2-3 Mal so viel wie Ernährung. Also, beides muss zusammenkommen. Man braucht die gute Ernährung, um sein Cholesterin zu senken und je nach Veranlagung, ja, und was sonst noch so ansteht, sowieso dann zusätzlich eigentlich Medikamente, um das in einen Bereich zu bekommen. So zumindest meine bescheidene Laienmeinung, ja, weil wir ja dieses jahrzehntelange Ansammeln von Kalk in den Arterien unbedingt vermeiden wollen. Todesursache Nummer 1 in Deutschland eben der Herzinfarkt oder auch Schlaganfall, was daraus resultieren kann und andere Dinge. Deshalb senken wir eigentlich alle bei Long Game hier sehr aggressiv unser Cholesterin und ich eben auch mit Statin und nur die Ernährung wird's nicht richtig. Jetzt nochmal speziell zu meiner Frau. ApoE ist ein Genotyp, den misst man, ja, und da bekommt man zwei Werte. Man bekommt eine 2, 3 oder 4, und zwar einmal von der Mama, einmal vom Papa mit. Und das kann man messen. 3, 3 ist sozusagen der normale Typ und dann gibt es Unterschiede. Meine Frau hat eben 2, 4. Jetzt reden wir nur immer mal das ApoE4. Das ist eben schlecht. Das sorgt dafür, dass die Leber schlechter das Cholesterin abtransportiert. Dass die Autos fahren quasi rum und werden nicht so gut abtransportiert. Es werden immer mehr, es verstopfen irgendwann die Straßen. Das ist schlecht. Das 2 wirkt dem entgegen. Das heißt, sie hat da in der Kombination wieder ein bisschen Glück. Ne? Das weiß man auch nicht so genau. Leute reagieren wohl unterschiedlich drauf. Das nullt sich irgendwie vielleicht ein bisschen aus. Ja? Kann sein, der Effekt ist quasi gar nicht so. Was man weiß, ist, dass alle ApoE4-Träger, und das betrifft 20% der Leute, die hier gerade zuhören auch, ja, durch Ernährung speziell durch gesunde Fette, also wenn sie schlechte Fette durch gesunde Fette ersetzen und durch glykämisch niedrig, also langkettige Kohlenhydrate, dann haben sie einen Vorteil und kriegen ihr Cholesterin stärker runter, dann hat die Ernährung einen höheren Einfluss. Also meine Frau kann mit Ernährung mehr für ihr für ihren niedrigeren Cholesterinwert tun als vielleicht andere. Und das sind so gesehen dann ja auch noch Good News, vor allem, weil sie da 2-4 hat. Wie auch immer, ihr müsst auf jeden Fall wissen, was euer ApoE ist. Und ja, da steckt auch noch ein Thema mit Demenz und Alzheimer drin, für das ist dieses Gen bekannt. Das werden wir nochmal separat kommentieren. Da werden wir logischerweise auch ein paar Dinge tun müssen in Richtung meiner Frau. Sie will Lithium sich anschauen. Das besprechen wir gerade mit Dr. Trissler. Und jetzt stillt sie gerade noch, da geht das nicht. Aber genau, also sie wird wahrscheinlich Statin nehmen und vielleicht Lithium. Ich werde berichten.
Kurze Bitte, wenn dir der Inhalt des Podcasts gefällt, dann teile ihn doch gerne mit jemandem, der sich auch mit dem Thema Gesundheit beschäftigt oder sich beschäftigen sollte. Ja, Familie, Freunde oder Angehörige. Wir glauben nämlich, dass die Inhalte anfangen, viel mehr Menschen raus müssen. Und da wir bei Longgame gerade noch ganz am Anfang stehen, sind wir da auf eure Mithilfe angewiesen. Also, vielen Dank fürs Teilen, wenn es euch gefällt. Und damit zurück zur Show.
So, und jetzt, ist das hier, was ist das, was macht das, ist das Magic, ändert das meine Longevity, warum hat Dr. Markus Trissler keine Wearables und setzt sie nicht ein? Es gibt Studien, ja, das sagt er auch selber, die sagen, dass es hilft, solche Wearables einzusetzen, aber nicht, weil sie super Magic Sachen messen. Aber wir gucken jetzt mal kurz rein, was ich damit tue, und ich glaube, es ist schon ein Tool, das gut ist, dass ich das verwende, aber man darf es nicht überschätzen. Also das, ne, misst zum Beispiel meinen Puls den ganzen Tag, meine Herzfrequenzvariabilität, was schon ein interessanter Indikator ist. Ich will es nicht durch ganz Whoop durchgehen, ich will speziell auf einen Punkt hinaus, der spannend ist. Und zwar, wenn ich hier in Whoop reingehe, ihr seht das hier, dann gibt es so einen Reiter Gesundheit und da gibt es mein Whoop Age, ich bin 29,8 Jahre, das ist eine gute Nachricht, weil auf dem Papier bin ich 40 Jahre alt, 10,4 Jahre jünger. Kann das Whoop in irgendeiner Form messen? Also ich halte das für relativen Quark, ja, dass ich jetzt sage, ich bin 29 Jahre laut Whoop. Keine Ahnung, gibt es morgen eine Krebsdiagnose, Pech gehabt, ne? Sorry, wenn ich so straight bin, aber also das ist, glaube ich, ein bisschen Bullshit, sich damit jetzt in Sicherheit und Schönheit zu wiegen. Aber es tut ein paar Dinge und ich nehme das als Gamification und so macht es total Sinn. Ich möchte dieses Whoop Age runterkriegen. Warum? Weil, und das sind clevere KPIs, dafür braucht ihr am Ende eben auch keinen Whoop. Ihr müsst es halt irgendwie machen und tracken und hier ist es ganz schön gamifiziert, weil Whoop auch den Sport und den Puls und so weiter mitnimmt. Was macht es? Was macht Schlafregelmäßigkeit? Ja? Man sieht hier immer einen großen Pfeil und einen kleinen Pfeil. Der kleine Pfeil ist, wie man in den letzten 30 Tagen war. Der große ist 6 Monate. Das heißt, der kleine zeigt so ein bisschen den Trend an im Vergleich zum großen. Das ist cool. Also wir wissen alle, wie wichtig Schlaf ist. Wir wissen alle, dass es wichtig ist, regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen. Und das hilft. Meine Schlafregelmäßigkeit, hey, ich bin eigentlich ganz stolz drauf. Also wir haben ein Baby hier, ja, ist nicht schlecht. Wir haben aber auch wirklich Glück. Sie in der Nacht macht sie es uns einfach und deshalb super. So, da kriegt man quasi hier -2 Jahre. Ja, aber egal, in welcher Metrik man das zusammenfasst und nachher sagt, okay, das heißt halt Whoop Age oder wie auch immer, aber sich zu gamifizieren und zu sagen, sich selber Punkte zu geben für ich gehe früh ins Bett und gehe immer zur gleichen Zeit ins Bett, das macht halt total Sinn. Geschlafene Stunden, dasselbe, ne, 7 Stunden, ich sollte halt auf 8 kommen, kriege ich nicht hin, aber okay. Dann Zeit in Herzfrequenzzone 1 bis 3. Ich habe einfach zu wenig Zeit gerade, weil, wie gesagt, auch Baby hier und so, ne, ich kann jetzt nicht einfach 3 Stunden Radfahren gehen, aber das ist halt ein wichtiger Indikator. Deswegen gibt es hier sinngemäß auch nicht die volle Punkte, die ich hier irgendwie absahnen kann. Also ich könnte noch jünger sein, ja, laut Whoop. Aber es ist wichtig, wissen wir alle, dass wir moderat Sport, Ausdauersport relativ lang machen. Zone 4, 5, das gleiche, wie viel Intervalltraining mache ich und dann Kraftaktivität, das gleiche, wie viel Stunden Kraft, also wirklich Muskelaufbau im Gym. Schritte, auch ein Longevity-Indikator, also hier werden einfach KPIs zusammengewürfelt, wo man weiß, die haben halt einen Longevity-Input. Das ist dann schon ziemlich cool, VO2 Max hier bei 53 gerade, also 52 und geht jetzt hoch im 30-Tages-Durchschnitt. Ist nicht schlecht, wie Whoops misst, es ist nicht akkurat, das wissen wir, man braucht diese Maske und den echten Test, aber trotzdem, es ist immer relativ nah dran. Ich habe schon diesen Test gemacht. So, also das ist schon ein sehr, sehr starker Longevity-Indikator. Das sieht man auch hier, es ist gewichtet. Ne? Also wenn man hier noch, das gibt mir -3,5 Jahre, allein dadurch, dass die so gut ist. Wenn ich die jetzt aber, da ist noch Puffer, ja. Wenn ich die auf noch höher bringe, wird es halt noch besser. Ruheherzfrequenz ist auch klar. Brian Johnson schwört ja drauf und sagt das immer wieder. Bring deinen Ruhepuls runter. Das ist ein echtes Longevity-Tool. Ja, also sagen wir mal so, das ist dann schon was Ernstes. Ne? Also wenn hier die VO2 Max im Orangenen ist und der Ruhepuls im Orangenen, dann würde ich mir schon Gedanken machen. Das ist auf jeden Fall die falsche Richtung. Magermasse müsste man eingeben, gibt es hier nicht. Und dann gibt es natürlich hier noch Trendanzeigen und so weiter. Also, ist das auf einer täglichen Basis, steuert Whoop meinen Alltag? Klares Nein. Also ich gucke jetzt nicht morgens, okay, wie ist mein Erholungswert und wer es benutzt, weiß es. Ne? Für alle anderen, man kriegt halt morgens so einen Score von 0 bis 100% quasi. Ja? Wenn du 10% hast, dann geht es dir schon echt scheiße. War wahrscheinlich gesoffen und Kater und so. Und wenn du 90% hast, geht es dir verdammt gut, dann hast du sehr lange geschlafen und so. Der berechnet das mit der Belastung. Es kommt eigentlich aus dem Sport, dieses Tool, dass man also sein Ausdauervolumen ausrichten kann, auf wie viel Recovery braucht man und so. Und geht jetzt mehr in den Gesundheitsbereich, so ist mein Eindruck von Whoop. Aber es macht total Sinn, also nicht um täglich seine Aktivitäten fein zu steuern, das, ja, also wir sind alle keine Profisportler und so genau müssen wir das, glaube ich, nicht aussteuern, da müssen wir auch ein Körpergefühl vor allem entwickeln und die sind auch verfälscht, also Stefan sagt immer, ey, wenn ich trinke, habe ich hier plötzlich einen super Score, weil ich irgendwie gut schlafe, das macht keinen Sinn, Alkohol ist scheiße für den Schlaf, ja, also mit Sicherheit ist das nicht alles, also nicht, das sind jetzt meine Werte und in absoluten Werten hat das eine starke Aussagekraft, aber als Gamifizierung und zu sagen, hey, ich will da halt besser werden. Also es wurmt mich schon. Also wenn mein Whoop-Age schlechter wird über ein paar Wochen, man kriegt das immer einmal die Woche, dann denke ich mir schon, ja, vielleicht ein paar kleine Stellschräubchen am Lebenswandel. Und dafür macht es, glaube ich, eine Menge Sinn. Und letztes Thema, mein Kampf mit spätem Essen abends. Ich wette, es geht total vielen von euch so, deswegen möchte ich nur erzählen, wie es mir damit geht. Das ist ja hier ein Longevity-Tagebuch. Im Moment gebe ich mir selber auf einer Skala von 0 bis 10. Wenn 10 perfekt wäre, bin ich bei einer 8, würde ich sagen. Ja, 7 bis 8. Und was mich beim Thema Ernährung, wenn, dann und immer killt, ist eigentlich der Abend. Das ist sozusagen die Belohnung. Ja, man hat den Tag geschafft, man hat auch noch die Kinder ins Bett gebracht und das ist auch schon per se, wenn die Kinder halt im Bett sind, bedeutet es auf jeden Fall dann schon 19:30, vielleicht 20 Uhr. Dann setze ich mich mit meiner Frau aufs Sofa, dann ist es herrlich. Da würde ich also am liebsten den fettesten Brownie mit Schokosoße und so weiter essen. Das hat wirklich, wirklich negative Konsequenzen. Ich habe davon berichtet, dass ich einen roten, negativen Score in Whoop hatte. Also man hat es in den Werten gesehen, wie sehr meine Herzfrequenzvariabilität und so weiter gedroppt ist durch einen Cheat Day und da wirklich abends quasi schlecht gegessen. Das fand ich schon krass, das da mal wieder zu sehen. Aber es ist auch, es reicht quasi schon, wenn man abends etwas schlechter ist, dass man einfach schlechter schläft und das, ehrlich gesagt, merke ich nicht aktiv. Und das ist für mich der größte Hebel und deswegen arbeite ich immer daran, dieses Habit hinzubekommen. Nach dem Abendessen kann ich gern noch meinen, ich esse ja gerne Skier und mache da noch Chunky Flavor rein, das ist mein Nachtischersatz, hat dann viele Proteine und halt Süßstoffe drin, ja, was für mich okay ist, was ich abtiere. Das befriedigt mich auch sehr. Und es ist super, wenn ich nach dem Abendessen davon, von mir aus auch 500 Gramm, manchmal auch 700 Gramm, also einfach Abendessen ist eine überschaubare Portion vielleicht oder ist halt einfach Gemüse mit Ei und so, man kennt das, man hat schon irgendwie noch mehr Hunger, gerade wenn man Sport macht. Okay, mit dem Skier, da mache ich nicht so viel kaputt und vor allem nicht nur viele Proteine zu mir, also kaputt in Sachen zu viel Kalorien, das ist noch überschaubar, das geht und das ist dann okay, aber das Habit muss sein, nach dem Abendessen passiert das direkt und wir essen früh Abend, 18 Uhr und dann ist das um 18.30 Uhr durch. Das alles andere, also idealerweise würde man sagen, der Laurenz, ja, ich ziehe meinen Hut, der macht es, glaube ich, ab 15 Uhr oder so, nichts mehr essen. Ich glaube, da kann man sich auch einfach dran gewöhnen und dann ist auch ganz normal. Aber das habe ich nie geschafft und wir essen mit den Kindern und so, deswegen okay. Aber dann ist von 18.30 Uhr und wenn ich dann 21.30 Uhr schlafen gehe, vielleicht 22 schlafen gehe, ist genug Abstand da, kann runterfahren und ich schlafe gut. Und vor allem spart es mir auch einfach Kalorien. Also der Moment, wo ich merke, dass ich Körper Fett zunehme, ist der, wenn ich es abends entgleisen lasse und dann gibt es halt doch nochmal ein Skier, besser dann noch ein Skier, wie dann, was auch logischerweise ab und zu passiert, die Tafel Schokolade oder so, ja. Und meine Empfehlung oder mein Hack oder ich glaube, wie man da einfach nur rauskommt, ist mit einem klaren Habit, auch einem positiven Habit, was das alte Habit ersetzt. Also für mich ist dieser Break, Abendessen ist fertig, dann gehen Kinder ins Bett sowieso, da hat man sowieso zu tun, danach wird nichts mehr gegessen, aber ich will ja danach noch was. Okay, dann kriege ich einen koffeinfreien Kaffee, weil das schmeckt mir. Und dann habe ich etwas oder eine Tasse Tee. Oder das ist natürlich super lame, ne? Das ist in der ersten Woche, wo man vom, sagen wir mal, Schokomousse oder vom Skier kommt, je nachdem, und dann zum Tee umwechselt, ist das natürlich null eine Befriedigung. Aber schon in Woche 2 ist das irgendwie ganz, ganz nett, dass man dann da sitzt und sagt, okay, das riecht ja gut, ich habe ein bisschen was irgendwie zum Konsumieren noch, aber falle quasi nicht in diese Falle, dass ich da noch spät esse. Also ersetzt es durch ein gutes Habit am Abend. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und wenn man es dann auch noch hinkriegt, im Bett Kindle zu lesen, statt aufs Handy zu glotzen, dann gleitet man so schön in den Schlaf, hat noch ein paar weniger Kalorien gegessen und dann geht es einem richtig gut. In diesem Sinne, bis nächste Woche im Longevity-Tagebuch.